NZZ Live.
Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung im Rahmen der NZZ Live-Abende mit Mushinga Kambunji heute Abend.
Genau, hallo, schön da zu sein.
Es ist eine Premiere für die NZZ Live. Es ist das erste Mal, dass wir ein Thema aus dem Sport haben. Und umso mehr freue ich mich, dass wir die schnellste Frau des Landes hier haben. Kurz zu mir, ich bin Sportredaktorin bei der NZZ und begleite auch die Leichtathletik schon seit vielen Jahren und deswegen auch Mushinga schon ein Jahrzehnt lang ungefähr.
Genau, ja.
Ja, Mushinga Kambunji, mehrfache Schweizer Rekordhalterin, Hallenweltmeisterin, Europameisterin, WM-Medaillengewinnerin. Sie stand in Olympiafinals und das nächste große Ziel hat sie schon im Blick, die Olympischen Spiele in Paris. Soweit die Zahlen. Was sich hinter diesen Zahlen versteckt, finden wir in den nächsten anderthalb Stunden heraus. Gut, legen wir los.
Gern.
Ja, es ist November. Für uns alle hier ist die Leichtathletik sehr weit weg im Moment. Wie sieht denn das Leben einer Sprinterin in diesem Monat aus, so weit weg von den allen Wettkämpfen?
Im Moment ist das Training eher ein bisschen langweilig, kann man so sagen. Es ist wirklich so ein bisschen die große Arbeit, die wir jetzt machen, die ganze Basis, die wir dann für den Sommer machen. Also das Training ist eher etwas langsamer, mit ein bisschen mehr Umfang. Die ganze Fitness machen wir wieder. Also es ist wirklich, wir sind jetzt am Aufbauen, um dann mit den Monaten bis nächstes Jahr im Mai immer schneller zu werden. Also im Moment ist wirklich so die große Arbeit für den Sommer.
Magst du das auch oder ist es mehr so, okay, wann ist endlich wieder was Lustiges angesagt?
Am Anfang mag ich es eigentlich sehr. Ich freue mich dann eigentlich auch immer nach der Pause. Ich habe jetzt dieses Jahr 7 Wochen Pause gemacht. Das ist das erste Mal, wo ich so lange Pause gemacht habe. Genau. Und ich habe mich dann schon auch wieder gefreut, mich wieder zu bewegen, wieder eigentlich zurück an die Arbeit zu gehen. Und ich muss auch sagen, am Anfang macht es eigentlich auch Spaß, ein bisschen mehr Umfang zu machen, ein bisschen weniger wirklich Sprint mit den Spikes, sondern ein bisschen mehr allgemein Umfang und ein bisschen mehr an der Basis zu arbeiten. Irgendwann reicht es dann auch, dann bin ich dann auch froh, wenn es ein bisschen schneller wird, aber im Moment macht es wirklich eigentlich noch Spaß.
7 Wochen Pause, also 7 Wochen kein Sport oder das muss ein bisschen...
7 Wochen kein Sport.
Ja. Okay, und wie hat sich die erste Woche dann wieder angefühlt?
Es war hart. Also Leute denken manchmal, was, Spitzensportler haben auch Muskelkater. Ja, wir haben auch Muskelkater. Sehr heftig. Meistens ist es heftig, aber dafür kurz. Ein paar Tage hatte ich wirklich schlimme Muskelkater, wo dann jedes Absitzen und Aufstehen, wo du zweimal überlegst, will ich das jetzt wirklich holen oder bleibe ich jetzt sitzen? Aber dann vergeht es dann auch wieder und dann geht's.
Okay. Bei Sportlerinnen und Sportlern darf man ja auch ein bisschen über das Alter reden, auch wenn sonst 31 sehr jung ist. Spürst du das Alter irgendwie beim Aufstehen oder im Training jetzt anders?
Ich spüre das Alter auf jeden Fall ein bisschen in beide Richtungen. Auf der einen Seite ist klar, wenn man älter wird, dann wird eigentlich auch werden die Sehnen spröde, der Körper, also kann nicht mehr gleich viel vertragen, wenn man jung ist. Auf dieser Seite irgendwo durch schon, weil man halt ein bisschen mehr aufpassen muss. Auf der anderen Seite merke ich zum Beispiel jetzt, wo ich jetzt auch mit meiner Schwester trainiere, die 10 Jahre jünger ist als ich, habe ich ein bisschen den Vergleich immer zu, wie es vor 10 Jahren war und sie hat ein bisschen den Vergleich, wie es in 10 Jahren sein wird. Und da merke ich dann zum Beispiel auch, dass ich mich ein bisschen besser daran gewöhnt habe, also dass ich wirklich schon viele Trainingsjahre im Körper habe und dass ich dann das Training wahrscheinlich auch ein bisschen besser einstecken kann, als sie, die wahrscheinlich noch ein paar Jahre braucht. Also es gibt sicher auch die positiven Aspekte.
Ja. Über deine Schwester sprechen wir natürlich noch, ganz ein tolles Beispiel. Probierst du mit 31 auch noch gern neue Dinge aus im Training?
Unbedingt, ja. Ich versuche eigentlich wirklich, mich immer weiterzuentwickeln und meine Schwachstellen zu finden oder meine Stärken zu verbessern. Und ich glaube, man hat nie ausgelernt und ich finde es immer spannend, wieder einen neuen Aspekt kennenzulernen. Und von dem her bin ich wirklich eigentlich immer dran, etwas Neues zu machen auch. Auf jeden Fall auch das Altbewährte. Also was funktioniert, das habe ich und das mache ich dann auch. Aber einen kleinen Teil kann man sicher immer auch noch was dazulernen.
Ja. Nun hattest du diese Saison eine Plantarfaszienentzündung, für uns salopp gesagt Schmerzen im Fuß.
Genau.
Wie geht es dir denn jetzt? Also du hattest ja dann trotzdem noch eine gute Saison dafür, WM-Halbfinale erreicht und so weiter. Ja, wie sieht's im Moment aus?
Es geht jetzt eigentlich recht gut. Also es ist nicht so, dass es jetzt ganz weg ist. Wahrscheinlich hatte ich die Probleme schon länger. Es hat schon letztes Jahr, ziemlich vor einem Jahr angefangen. In der Hallensaison konnte ich eigentlich ziemlich gut damit umgehen. Und dann im März, als es dann wirklich losging, auch für die Outdoor-Saison, ja, haben dann die Schmerzen überhand genommen und da konnte ich auch nicht mehr mein gewünschtes Training machen. Und von dem her braucht der Fuß wahrscheinlich noch ein bisschen länger, um sich wirklich 100% zu erholen. Aber ich kann jetzt, seit ich angefangen habe, ich habe jetzt schon 4 Wochen Training gemacht und ich kann jetzt eigentlich wirklich alles komplett schmerzfrei machen. Aber es ist noch nicht so, dass es alles 100% geheilt ist.
Ja, hat das einen Einfluss darauf, ob du die Hallensaison machen wirst oder dann erst wirklich in die Olympiasaison startest draußen?
Der Fuß hat nicht unbedingt einen direkten Einfluss, aber ich werde keine Hallensaison machen. Ja. Weil wir nächstes Jahr neben den Olympischen Spielen im August noch die Europameisterschaften Anfang Juni haben, was sehr, sehr, sehr früh ist für die Leichtathletik. Das hatten wir wahrscheinlich noch nie so früh. Mhm. Und deswegen habe ich dann mit meinem Team entschieden, dass es zu viel sein wird, wenn ich eine Hallensaison mache, wo wir die Hallenweltmeisterschaft Mitte Anfang März haben und dann im Juni gerade wieder die Europameisterschaften und es dann wahrscheinlich zu viel wäre mit 3 Großanlässen der Hallen-WM, Europameisterschaft und Olympischen Spielen.
Ja. Nochmal zu den Verletzungen. Du hattest in deiner Karriere natürlich auch, aber eigentlich verhältnismäßig weniger, sage ich jetzt einfach mal so. Siehst du da einen Grund? Ist es nur Glück oder hast du da besonders viel dafür gemacht?
Also ich denke, ich habe sicher für gewisse Sachen bin ich auch robuster vielleicht als andere. Das ist sicher auch etwas, was dazu beiträgt. Was ich auf jeden Fall immer gemacht habe, ist, dass sobald ich irgendwo Probleme hatte, ich habe ein bisschen meine Regeln, dass wenn ich halt ein Training zum Beispiel nicht machen kann, dass ich wirklich direkt zum Arzt gehe, dass ich nicht zu lange warte, bis ich reagiere. Und was auch sehr wichtig ist, was ich zum Beispiel an jungen Athleten raten würde, ist wirklich auch ein kleines Problem zu behandeln wie ein großes, weil am Anfang ist es auch einfacher noch zu behandeln und damit umzugehen. Und wenn man dann zu lange wartet, verpasst man manchmal gewisse Sachen. Und ich glaube, diese Art und Weise hat mir sicher geholfen. Ich habe ein super medizinisches Team um mich herum, welches ich wirklich jedes Jahr auch ein bisschen erweitert habe und mit denen ich wirklich gut zusammenarbeite und es hilft extrem.
Ja, ich glaube, das wäre etwas, was für uns Hobbysportlerinnen und Hobbysportler auch eine gute Idee wäre. Nicht zu lange warten, Problem früh anpacken. Ja. Wir sind in Zürich. Nächstes Jahr ist es genau 10 Jahre her, seit die Europameisterschaften hier im Letzigrund stattfanden. Es war der Moment, wo dich ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung zum ersten Mal so richtig wahrgenommen hat. Du wurdest Vierte, du wurdest Fünfte. Dann gab es noch diesen Moment mit dem verlorenen Staffelstab. Ja, wenn du jetzt zurückblickst, was siehst du da für eine Muschinga?
Sehr unbeschwert. Also es ist schon krass. Ich habe mir auch gedacht, es ist nächstes Jahr schon 10 Jahre her. Es ist verrückt auch, was in dieser Zeit gegangen ist. Ich war sicher sehr unbeschwert und wusste viele Sachen auch noch nicht. Vielleicht im Hinblick auf das Training für viele Sachen auch ein bisschen noch naiver, weil ich halt weniger wusste. Aber es sind auf jeden Fall 10 sehr schöne Jahre, die ich seither hatte. Und es ist schon, ja, sehr schön, dass das immer noch diesen Stellenwert hat, auch mit all diesen Erfolgen, die ich jetzt hatte, dass Zürich 2014 für mich immer noch diesen extrem großen Stellenwert hat, obwohl ich dort keine Medaille gewonnen habe, wie zum Beispiel in anderen Europameisterschaften.
Ja. Was für Ziele oder Träume hattest du damals mit 21? Kannst du dich da noch so dran erinnern?
Mit 21 bin ich nach Mannheim gegangen. Ja. Das war 2013, vor der Saison 2014. Ich hatte nicht besonders große Ziele oder so. Ich hatte auch nicht oder ein konkretes Ziel. Ich wollte vor allem einfach herausfinden, ist da noch mehr? Kann ich noch schneller laufen? Ich war damals schon die Schnellste in der Schweiz. Ich hatte mehrere Schweizer Rekorde bei den Junioren. Ich war schon Schweizer Meisterin, aber ich habe mich auch immer ein bisschen ins Ausland orientiert und habe gesehen, dass ich zwar in der Schweiz die Schnellste bin, in Deutschland aber gerade knapp vielleicht in Final kommen würde bei den Meisterschaften. Und deswegen war ich einfach extrem neugierig und sehr offen und wollte unbedingt einfach noch herausfinden, kann ich vielleicht noch schneller laufen und wenn ja, wie viel. Und ja, ich habe mich dann einiges verbessert innerhalb von einem Jahr. Aber ja, es war sicher eine sehr spannende Zeit, weil da eigentlich das alles angefangen hat.
Du hattest ja außerhalb des Sprints in der Schweiz nicht die großen Vorbilder eigentlich in der Schweizer Leichtathletik. Es gab so Ausnahmetalente, ein bisschen früher mit André Buch oder Nita Weiermann, aber diese Breite, die man heute hat, ist ja was ganz anderes. Wie ist diese Teamdynamik heute?
Es ist wirklich unglaublich, also es macht wirklich mega Spaß, also zum Beispiel ist für mich zu sehen, dass es mittlerweile eigentlich praktisch bei jedem Großanlass eine Medaille gibt für das Schweizer Team. Als ich noch zum Beispiel bei den U18 oder U20 war, da war es schon super, wenn jemand überhaupt im Finale war. Und jetzt ist es eigentlich fast normal, dass das Schweizer Team mit Medaillen nach Hause geht, auch bei den Erwachsenen. Und es ist wirklich für mich sehr schön zu sehen. Ich denke auch, dass wir uns gegenseitig alle pushen. Und von dem her ist es etwas, was ich sehr genieße und der Leichtathletik auf jeden Fall zugutekommt.
Ja. Wie war das denn damals, so das Selbstverständnis als Schweizer Leichtathletin, wenn du die Leute in der Weltspitze angeschaut hast, so die besten Sprinterinnen der Welt, so war das für ein Gefühl?
Definitiv anders als jetzt. Ich denke, oder ich hoffe, dass vor allem auch bei den Jungen das Selbstverständnis, dass die Selbstverständnis anders ist, weil jetzt hatten wir mehrere Olympia-Weltmeisterschaftsfinals mit Schweizer Athletinnen. Wir hatten auch Medaillen bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften. Und für mich ist es auf jeden Fall anders jetzt. Ich schaue nicht aufs Finale und denke, es wäre schön, mal dort dabei zu sein, sondern ich will nächstes Jahr dort dabei sein. Und ich hoffe auch für die Jungen, die vielleicht noch weit weg sind, dass sie wirklich das auch als Ziel setzen können und das Umfeld auch daran glaubt, dass es wirklich machbar ist, dass man als Schweizerin oder als Schweizer wirklich auch in einem großen WM-Final laufen kann.
Ja. Wenn ich mich recht erinnere, warst du aber schon als Kind, hast du schon sehr gerne gewonnen oder bist du Hochform aufgelaufen, wenn es um etwas ging?
Genau, das ist jetzt noch so, es war damals schon so im Sport, in der Schule. Ich mag diesen Druck sehr, ich mag es sehr, wenn es wirklich dann auch um was geht und wenn so dieser Moment von jetzt oder nie und du hast jetzt diese eine Chance, also von dem her denke ich, habe ich die richtige Sportart ausgewählt.
Du bist mit 3 Schwestern aufgewachsen. Herrschte da auch so ein bisschen Konkurrenz, Kampf?
Es geht, könnte man eigentlich meinen, weil wir alle dieselbe Sportart machen. Also meine älteste Schwester hatte angefangen, als sie 7, 8 Jahre alt war und dann wollte ich halt das Gleiche machen wie sie. Meine jüngeren Schwestern wollten halt auch das Gleiche machen wie die älteren Schwestern. Aber wir hatten nie diesen Konkurrenzkampf. Es war eigentlich immer, wir haben uns immer extrem füreinander gefreut, wenn jemand irgendwie schneller gelaufen ist. Und auch zum Beispiel meine ältere Schwester, als ich dann mal schneller war als sie, hat sie es auch extrem positiv aufgenommen. Ich denke, das hat sehr geholfen, auch in der Dynamik in der Familie, dass nie so ein bisschen diese Eifersucht da war. Aber ich muss sagen, wenn es zum Beispiel um Gesellschaftsspiele geht, dann ist die Konkurrenz viel höher.
Ich weiß, dass du eine der ruhigeren der 4 bist, aber warst du vielleicht die ehrgeizigste?
Vielleicht. Ist schwierig zu sagen. Ich denke, wir sind alle von einem anderen Standpunkt ausgegangen. Zum Beispiel, wenn ich es mit meiner jüngsten Schwester vergleiche, mit Didi. Sie hatte halt 3 große Schwestern, die schon gewisse Sachen erreicht haben und hatte halt eigentlich auch schon von klein auf ganz andere Ziele als ich zum Beispiel. Mein Ehrgeiz war eigentlich immer da, besser zu werden. Und ich denke zum Beispiel, meine jüngste Schwester hatte zum Beispiel schon viel früher höhere Ziele. Ich will auch mal in einem WM-Final laufen, was ich zum Beispiel nicht hatte, als ich in ihrem Alter war.
Ja. Dein damaliger Trainer 2013 hat mal gesagt, du seist zu Beginn des Trainings etwas verträumt gewesen und hättest nur das Nötigste gemacht im Training. Wann hat sich denn das geändert? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht mehr so ist.
Zum Teil ist es schon immer noch so, ich bin Sprinterin. Unsere Disziplin vor allem ist sehr quantitativ und nicht quantitativ. Es geht immer noch darum, wirklich, dass das alles, was du machst, dass du es wirklich auf höchstem Niveau machst. Und ich bin auch heute so im Training, wenn 3 Läufe reichen, dann muss ich nicht 4 machen. Von dem her mache ich immer noch das Nötigste, aber wirklich einfach so viel, wie es braucht. Und das dafür dann richtig.
Du hast es vorher angesprochen, du warst in Mannheim, du hast verschiedene andere Schritte gemacht, auch im Ausland. Wie findet man als Athletin raus, was man braucht und wann der nächste Schritt kommen muss und was das Richtige für einen ist?
Das ist wirklich sehr schwierig. Es ist nicht immer einfach zu sehen, wann es vielleicht nicht mehr stimmt. Und vor allem, wenn man mal ein schlechtes Jahr hatte, ist es immer einfach zu wechseln. Aber ich habe oft Trainer gewechselt, obwohl ich vielleicht sogar Bestzeit gelaufen bin, obwohl ich ein gutes Jahr hatte. Und das, was für mich immer wichtig war zu merken, kann ich mich noch verbessern? Kann ich mich in dem, was ich mache, wenn ich jetzt nochmal ein Jahr bei diesem Trainer in diesem Umfeld bleibe, kann ich trotzdem einen Schritt nach vorne machen oder bleibt es wahrscheinlich gleich und ich habe mehr oder weniger die gleichen Resultate? Und das ist das, was für mich immer interessant ist und ich versuche mich auch wieder jedes Jahr wirklich alles in Frage zu stellen, auch wenn es ein super Jahr war und wirklich möglichst auch ehrlich mit mir selber, wo ich dann wirklich auch herausfinden möchte, woran hat es jetzt gelegen, dass es funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat und muss ich besser machen, damit es nächstes Jahr klappt oder wo habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt und wo muss ich nächstes Jahr aufpassen und das ist etwas, was ich eigentlich jedes Jahr mache, egal ob es jetzt gut oder schlecht war und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr hilft.
Das Umfeld ist also immer ein bisschen unter Druck. Ja. Entscheidest du aus dem Bauch heraus oder machst du Pro-Kontra-Listen oder wie funktionierst du da?
Ich denke, es ist oft ein Gefühl, was sich ein bisschen entwickelt und dann bespreche ich das oft auch mit meinem Umfeld. Ich habe auch sehr viele Leute, wo ich schon seit über 10 Jahren mit zusammenarbeite und ich versuche auch immer nicht unbedingt das ganze Umfeld zu wechseln. Also ich versuche auch meistens das, was funktioniert, wirklich zu behalten und eher gewisse Sachen hinzuzufügen. Und deswegen muss ich auch nicht immer das ganze Umfeld wechseln, aber es ist sicher oft auch immer eine Diskussion, die ich habe mit Trainer, mit Physios oder manchmal auch einfach mit der Familie, mit meinen Schwestern. Also es gibt wirklich verschiedene Leute, die mir dort helfen.
Das klingt alles wirklich sehr logisch und so. Aber was rätst du jungen Athletinnen, wie sie das am besten angehen sollen?
Ich denke, es ist auf jeden Fall richtig, wenn man auch ein bisschen eine Ansprechperson hat, egal wer das jetzt ist, ob das jemand aus der Familie ist, ob das ein Trainer ist und eine Bezugsperson, die auf jeden Fall auch die gleichen Interessen hat wie du, die auf jeden Fall dasselbe möchte wie du und dir vielleicht dort bestmöglich helfen kann. Am Schluss kann niemand die Entscheidung für dich treffen, das muss man dann schlussendlich immer selber machen, aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man verschiedene Leute hat, die einem für gewisse Themen zumindest ein bisschen zu Rate stehen können oder auch wenn es, manchmal muss man ja auch nur mit jemandem reden, um sich selbst zu bestätigen, dann braucht man halt auch nur jemanden, der zuhört und einen unterstützt und ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
Würdest du einen Schritt nicht mehr tun, den du gemacht hast?
Ich würde wahrscheinlich alles so machen, wie ich es gemacht habe. Natürlich weiß ich dann danach, nach einem Trainerwechsel oder nach etwas, was vielleicht nicht funktioniert hat, aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Weg gewählt habe, der nicht funktioniert hat, dass ich dort auch meine Lehren draus ziehen kann. Und solange ich etwas gelernt habe, war es ja dann auch positiv. Und dort ist es dann auch immer sehr wichtig für mich, wirklich herauszufiltern, was hat funktioniert, was nicht, woran hat es gelegen und wo konnte ich jetzt etwas mitnehmen. Und darum sind dann auch irgendwie alle Fehler helfen dir, um zu wachsen, wenn du dann wirklich aus die Lehren daraus ziehen kannst.
Ich habe dich ja schon in verschiedensten Situationen und Ländern erlebt, immer als sehr neugierig und offen. Wissbegierig auch, ist das eine Voraussetzung für die Sportlerkarriere?
Ich denke sicher auch wichtig, dass man ein bisschen neugierig ist. Es ist auch extrem interessant, was wir machen. Also wenn du einen Sport machst oder eigentlich egal, was du machst, solange du es zum Beispiel auf einem hohen Niveau machst und du dich möglichst verbessern möchtest, sei das jetzt im Job oder in der Kunst oder egal was, es gibt immer sehr viele verschiedene Facetten, die man verbessern kann. Und jetzt im Sport ist es schon nur interessant, zum Beispiel wirklich zu verstehen, wie das ganze Training funktioniert, wie die Ernährung funktioniert und wo man sich noch verbessern könnte. Und dort gibt es immer so viele Sachen zu lernen und wo man sich verbessern kann. Und das ist auf jeden Fall spannend. Und das finde ich auch wirklich sehr interessant, weil man eigentlich jedes Jahr ein bisschen schlauer ist und es nochmal ein bisschen besser machen kann.
Kann das auch kontraproduktiv sein, dass du alles hinterfragst, was der Trainer will?
Ja, so ein Trainer muss sicher auch offen sein, mit mir gewissen Sachen zu diskutieren. Und wenn ich frage, wieso muss ich das jetzt machen, hat er besser auch eine gute Antwort bereit. Aber ich denke, es gibt auch viele, die das auch schätzen, weil es dann auch eben eine Diskussion ist und weil ich mich dann auch einbringen kann, weil ich finde, am Schluss merkt der Athlet, also alle Athleten sind unterschiedlich und am Schluss merkt auch der Athlet, was brauche ich und was nicht. Und wenn mal ein Tag, wenn man zum Beispiel mal sehr müde ist oder etwas nicht stimmt, finde ich, ist es auch wichtig, dass man dort eine Zusammenarbeit hat und der Athlet sich dort auch einbringen kann.
Dein Trainer ist auch dein Lebenspartner. Ist das jetzt einfacher oder ist das jetzt schwieriger?
Für gewisse Sachen ist es sicher einfacher, für andere schwieriger. Was sicher schön ist, ist, dass wir auch viele zusammen teilen können, dass wir zusammen an einer Meisterschaft fahren und diese Erfolge zusammen feiern können, dass ich ihn auch viel sehe, weil wenn ich immer im Trainingslager bin und ihn das halbe Jahr gar nicht sehe, wäre es auch sehr schade. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, weil halt alles auch sehr vermischt ist. Wenn es dann mal nicht so gut funktioniert, kann man das nicht einfach im Stadion lassen und man geht nach Hause und schaltet ab, sondern das ist halt dann auch zu Hause. Und das kann dann manchmal natürlich auch vielleicht eine Belastung mehr sein. Aber alles in allem ist es sicher etwas, wo ich sehr viel profitieren kann.
Wann hattest du das Gefühl, was war der Moment, in dem du dachtest, doch, ich kann es an die Weltspitze schaffen?
Eigentlich recht spät. Ich habe nie groß geträumt, als ich jünger war. Ich habe schon mit Begeisterung ein WM-Final oder ein Olympia-Final angeschaut und gedacht, wow, es wäre schon cool, wenn ich das auch mal schaffen könnte. Aber für mich war es irgendwie nicht logisch, dass wenn ich 11:70 laufe, ich von einem Olympia-Final träume, wo man unter 11 Sekunden laufen muss. Ich habe mir auch immer gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich das Potenzial überhaupt habe. Deswegen habe ich mir halt einfach immer sehr realistische Ziele gesteckt, wo ich wusste, dass kann ich auch erreichen und diese Ziele haben sich dann immer mit meinem Niveau entwickelt und so wurden meine Ziele eigentlich immer höher, bis ich dann halt das Ziel hatte, in einem Olympiafinale zu stehen. Aber ich denke, es ja war sicher nach 2014, wo ich mich das erste Mal auf europäischem Niveau etwas etabliert habe, wo ich dann gedacht habe, okay, doch, ich habe vielleicht wirklich das Potenzial, zu den Besten in Europa oder der Welt zu gehören.
Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der Schritt aufs Olympiapodest.
Genau, man muss die Ziele immer höher stecken. Aber ja, ich werde auf jeden Fall alles tun, um zu versuchen, besser zu werden. Und wenn man dann auch besser wird, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit ist dann größer. Aber es ist dann trotzdem noch sehr schwierig, auch wirklich dort eine Medaille zu holen.
Gewöhnt man sich eigentlich an den Erfolg? Weil du hast wirklich eine sehr konstante Karriere, also immer ein Schrittchen weiter, wie du gerade beschrieben hast. Ist es dann irgendwann einfach mal, erwartet man das von sich selber, dass es dann einfach immer einen Schritt weiter geht?
Ich denke allgemein, wenn es vorwärts geht und wenn es gegen oben geht, dann hat man das Gefühl, es geht immer gegen oben. Also es geht immer weiter so, aber mir ist es sehr bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, dass nur weil ich letztes Jahr eine Bestzeit gelaufen bin, ist es nicht unbedingt, also muss es nicht sein, dass ich es nächstes Jahr wieder besser mache. Es kann auch sein, dass ich zum Beispiel bessere Trainings hatte, mich wirklich eigentlich überall verbessert habe, aber dann keine neue Bestzeit gelaufen bin. Das gibt's natürlich auch. Aber wo zum Beispiel dann der Durchschnitt zum Beispiel besser wurde, wie dieses Jahr in der Halle 2023 bin ich nicht schneller gelaufen als 2022. Aber mein Niveau, habe ich das Gefühl, ist trotzdem ein bisschen höher, weil ich öfter schnelle Zeiten hatte. Und deswegen versuche ich mich auch gar nicht zu fest darauf zu versteifen, welche Zeit ich jetzt gelaufen bin, sondern mich einfach zu verbessern. Und je mehr Faktoren du verbessern konntest, desto größer ist dann die Chance, dass du wirklich dann auch deine Bestzeit, die wirklich dann halt die oberen 1% sind, dass du die dann auch ein bisschen verbessern kannst.
Ja. Bist du mal einen Moment doch ein bisschen abgehoben oder so? Und falls ja, wer holt dich dann da wieder auf den Boden zurück, wenn du da in der Weltspitzensphären rumschwebst?
Also ich hoffe nicht. Wenn es so ist, sagt sie bitte. Aber ich weiß nicht, ob man das selber merken würde. Meine Schwestern würden mich auf jeden Fall auf den Boden holen, falls das mal passieren sollte. Aber ich denke, das Wichtigste dort ist wirklich ein stabiles Umfeld zu haben, ein Umfeld, das sich nicht zu fest verändert. Zum Beispiel in meiner Familie habe ich nicht einen anderen Stellenwert als meine Cousine oder mein Cousin oder meine Schwester, nur weil ich halt schnell rennen kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr hilft oder was mir dann auch manchmal auch die Ruhe gibt, dass ich in der Familie sein kann und auch nicht die Athletin bin, sondern man mich als Privatperson sieht und nicht unbedingt als Sportlerin. Und deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass ich dort das Umfeld habe, das mir auch das Gefühl gibt, dass ich immer noch genau wie alle anderen bin.
Hast du dich schon mal überschätzt oder übernommen?
Schwierige Frage. Vielleicht mal im Training, das auf jeden Fall. Weil du das Gefühl hast, ja, letzte Woche war das easy und es war vielleicht ein guter Tag und hast das Gefühl, es klappt jetzt auch, aber man wird dann schnell wieder sehr bescheiden, wenn man dann auch merkt, okay, nur weil es einmal funktioniert hat, heißt es nicht, dass es jedes Mal funktioniert. Und wenn man will, dass es jedes Mal funktioniert, muss man wirklich auch an der Basis arbeiten, damit dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es mehrmals funktioniert.
Okay. Du warst etwa 12 Jahre lang wirklich die Sprintkönigin der Schweiz. Du warst mit 17 schon zum ersten Mal Schweizer Meisterin. Und dann hat sich bei deiner Staffelkollegin Ayla Del Ponte 2021 so der Knoten gelöst und sie lief gleiche Zeiten wie du. Sie lief auch zweimal Schweizer Rekord über 100 Meter. Nervt das ein bisschen, wenn da plötzlich eine kommt und dir den Rang ein bisschen abläuft?
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir dort auch Konkurrenz haben.
Sehr diplomatisch.
Ja, genau. Ich kann das sonst so erklären. Auf jeden Fall, sei es im Sport, in der Wirtschaft, ist es wichtig, dass man Konkurrenz hat. So wird man immer besser. Und das ist bei uns auf jeden Fall auch so. Und ich habe mich immer gegen oben orientiert. Ich habe mich immer mit anderen messen wollen, die stärker sind als ich. Und dann ist klar, ja, ist man vielleicht mal in einer Situation, die vielleicht ein bisschen unangenehm ist, weil man nicht schneller ist als die andere Person. Aber daran wächst man ja auch. Und deswegen ist es auf jeden Fall etwas, was positiv ist für alle, auch wenn es vielleicht dann auch unangenehme Momente gibt. Darum ist es auf jeden Fall sehr gut, vor allem auch für die Leichtathletik, wenn das Niveau allgemein steigt und natürlich auch für mich, weil es auch für mich positiv ist.
Heißt das, dein aktueller Schweizer Rekord von 10,89 wäre vielleicht gar nicht möglich ohne Ayla?
Also ich habe mich immer auch wirklich ins Ausland orientiert, deswegen hat es jetzt nicht unbedingt so eine große Rolle gespielt, ob man jetzt in der Schweiz noch schneller läuft oder in Europa. In Europa ist allgemein das Niveau auch extrem hoch geworden. Es hat, ich glaube, bei fast allen Europameisterschaften die letzten 30, 40 Jahre hätte es gereicht, mit tiefen 11 Sekunden eine Medaille zu machen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Darum ist es jetzt, ob jetzt die Konkurrenz im Ausland ist oder in der eigenen Schweiz, auf jeden Fall bringt es auch wieder mich in eine Situation, wo ich weiß, wenn ich mithalten will, muss ich besser werden.
Ja. Was ist es so generell, dass ich antreibt? Ist das?
Ich denke, es ist wirklich meine Grenzen auszutesten oder wie weit ist mein Körper oder bin ich in der Lage zu gehen? Wie schnell kann ich laufen? Ich hätte vor, ja, eben mehr als 10 Jahren niemals gedacht, dass ich zu denen gehören könnte, die unter 11 Sekunden läuft. Und jetzt mache ich das manchmal pro Saison mehrmals. Und es ist auf jeden Fall etwas, was sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist wirklich das. Ich hoffe, ich kann vielleicht auch irgendwann am Ende meiner Karriere denken oder zu mir sagen, dass ich wirklich alles gemacht habe und das war jetzt wahrscheinlich meine Limite und ich habe die voll ausgereizt.
Dieser ganze Erfolg kommt natürlich auch mit einem großen Erwartungsdruck. Eigentlich, weil du so konstant bist, erwartet man in jedem Rennen eine gute Leistung fast. Vielleicht nicht ganz so Anfang der Saison oder so, aber wie gehst du mit diesem Druck um, eigentlich ständig liefern zu müssen?
Ich glaube, ich versuche mich vor allem auf mich zu konzentrieren und einfach das zu machen, was ich kann. Und ich mache mir selber auch Druck, weil ich ja natürlich immer schneller laufen will. Und ich versuche mich auch nicht zu fest von außen stressen zu lassen, zum Beispiel, weil wenn zum Beispiel jetzt ein Rennen gar nicht gut lief und ich mich dann vor die Medien stellen muss und etwas erklären muss, möchte ich zum Beispiel auch nicht irgendwelche Ausreden erfinden oder dann kann ich auch ehrlich sein und sagen, wenn es mal wirklich schlecht war oder wenn ich es hätte besser machen können. Und ich habe das Gefühl, wenn ich ehrlich zu mir bin und auch ehrlich gegen außen bin, dann verstehen auch die Leute, dass es halt manchmal funktioniert und manchmal nicht. Aber natürlich hat man immer den Anspruch an sich selbst, es möglichst gut zu machen. Das ist halt so als Sportler.
Das klingt jetzt sehr einfach, aber muss man das schon auch lernen?
Es gab auf jeden Fall Momente oder auch Situationen, wo ich zum Beispiel 2018 an den Europameisterschaften in Berlin, wo ich dann auch im Nachhinein gemerkt habe, zum Beispiel, dass ich vielleicht zu viel, ich denke jetzt nicht, dass ich wegen dem 3x Vierte wurde, ich war da auf 100, 200 und mit der Staffel wurde ich Vierte, aber ich bin super Zeiten gelaufen von dem her, aber ich glaube, da habe ich mir das erste Mal dann irgendwie auch, hatte ich das Gefühl, ja, ich war, glaube ich, in den Top 3 oder 4 von den Zeiten her. Also es wäre möglich gewesen, eine Medaille zu machen, wenn nach dem Papier. Aber und ich glaube, da habe ich vielleicht gedacht, nach Papier könnte ich, dann müsste ich auch. Und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht so funktioniert, nur weil du auf dem Papier vielleicht die drittschnellste Zeit hast, heißt es dann überhaupt nicht, dass du dann auch Dritte wirst. Und das habe ich da auch ein bisschen gelernt, dass nur weil man zu den Favoriten gehört, heißt es noch lange nicht, dass man dann wirklich auch eine Medaille gewinnt. Aber ich glaube, man lernt bei jedem Wettkampf etwas und von dem her gehört das wirklich auch zum Sport dazu.
Wie kannst du ein schlechtes Rennen abhaken?
Ich kann es eigentlich gut abhaken, wenn ich die Gründe dafür habe. Wenn ich weiß, wieso ich schlecht gelaufen bin. Ich glaube, am meisten es würde mich viel mehr stressen, schneller, oder wenn ich langsam laufe und weiß wieso, stresst es mich weniger, als wenn ich vielleicht nicht super schnell laufe, aber wenn ich dann nicht weiß, wieso, dass ich nicht schneller gelaufen bin. Weil wenn ich zum Beispiel 2019, bin ich nicht sehr gut in die Saison eingestiegen, also wirklich mit einer sehr schlechten Zeit, für das ich 2018 unter 11 gelaufen bin. Und gegen außen sah es dann wirklich katastrophal aus. Ich bin 11,50 gelaufen bei meinem ersten Wettkampf. Ich habe auch gedacht, oh je. Aber ich habe genau gewusst, woran es lag. Ich wusste genau, was ich korrigieren muss. Oder so. Wenn ich das und dieser Teil korrigiere, kann ich schneller laufen. Und so ist es natürlich nicht schön, auf dem Papier eine schlechte Zeit zu laufen. Aber weil ich wusste, dass es nicht hoffnungslos war oder so, konnte ich dann auch gut damit umgehen.
Du warst immer schon sehr stark im Kopf. Du hast auch, was heutzutage eher ungewöhnlich ist, kein Mentaltraining gemacht. Brauchst du es auch heute noch nicht fürs Training oder für den Wettkampf. Und trotzdem machst du mittlerweile etwas in diesem Bereich. Erklär mal.
Genau, ich habe vor 2 Jahren habe ich mit einer Sportpsychologin angefangen zusammenzuarbeiten. Das war irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil sehr viele Sportler mit Sportpsychologen oder Mentaltrainer arbeiten, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es funktioniert ja, es geht ja gut, also wieso irgendwas machen, und ich habe auch gedacht, ich will lieber nicht zu fest irgendwie da etwas verändern, weil es ja so funktioniert und das Beste für mich eigentlich ist, wenn ich im Wettkampf auch einfach den Kopf ausschalten kann, und ich wollte auch nicht plötzlich etwas diskutieren, damit ich dann auch weniger unbeschwert bin, zum Beispiel im Wettkampf. Ich habe dann aber auch mit der Zeit gemerkt, oder als ich auch mit anderen Sportlerinnen geredet habe, mit Freundinnen, dass das zum Beispiel auch sehr gut sein kann, um jemanden zusammenzuarbeiten, wenn es um das Ganze rund um den Sport geht. Weil es Schluss am Ende ist unser Wettkampf oder unser Sport, man sieht nur den Wettkampf, aber es ist ja ganz viel dahinter mit dem Training, mit der ganzen Medienaufmerksamkeit und allem, was dazugehört. Und es ist eigentlich der große Teil vom Jahr. Der Wettkampf ist ja immer nur ein kurzer Teil. Und dort kann man auf jeden Fall immer noch etwas verbessern oder optimieren. Und dann habe ich auch mit ihr zusammen angefangen zu arbeiten, um wirklich auch eigentlich ein bisschen der Alltag zu optimieren. Wie kann ich mit allem umgehen?
Okay. Du hast gesagt, diese Unbeschwertheit im Wettkampf, dieser Fokus auf den Wettkampf. Kannst du uns so ein bisschen durch den Wettkampftag führen, wie du in den Tunnel kommst und was du vielleicht machst, wenn du erst um 9 Uhr abends rennen musst?
Wenn ich am Abend ein Rennen habe, versuche ich meistens möglichst lang zu schlafen, damit auch der Tag ein bisschen kürzer ist.
Und wenn wie lange kannst du schlafen?
Manchmal bis 11 oder 12. Okay. Also, ja. Meistens schlafe ich eigentlich so lange, wie es geht. Gehe dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, an einem Diamond League, wie zum Beispiel bei der Klasse Zürich, schlafe ich so lange, wie es geht, dann gehe ich vielleicht Mittagessen und dann gehe ich zurück ins Zimmer und lege mich wieder hin. Also meistens bewege ich mich wirklich gar nicht viel. Ich gehe dann auch manchmal gerne am Nachmittag noch ein bisschen raus, um zum Beispiel einen Kaffee zu trinken, um schon noch ein bisschen sich zu bewegen, aber alles wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Ich habe das Gefühl, der Körper weiß, dass am Abend etwas Wichtiges kommt, und deswegen bremst es mich ein bisschen und ich habe gar nicht Lust, mich wirklich viel zu bewegen. Und dann liege ich wirklich gerne im Zimmer rum und spreche zum Beispiel mit meiner Schwester, wenn ich mit ihr im Zimmer bin, oder manchmal höre ich auch nur Musik oder schaue irgendeine Serie, also wirklich etwas sehr einfach Gemütliches. Und dann nehme ich mir wirklich auch sehr gerne genug Zeit, um mich auch vorzubereiten auf den Wettkampf, also dass ich genug Zeit habe zum Duschen, meine Haare zu machen, mich gut zu schminken. Das ist ein bisschen mein Ritual geworden, weil der Wettkampf halt sehr wichtig ist für mich, und dann möchte ich mich auch gut fühlen und mich wirklich auch äußerlich halt gut zurecht machen. Und da steigt dann manchmal auch schon ein bisschen die Nervosität, weil man jetzt weiß, okay, es geht bald los. Und dann gehen wir zum Stadion, und dann auf dem Aufwärmplatz ist dann schon manchmal etwas die Nervosität ein bisschen höher. Dann habe ich meistens so 1 Stunde 10 Minuten zum Aufwärmen, bevor dann der Callroom ist. Das ist der Ort, wo wir uns zusammenfinden vor dem Rennen, also alle im gleichen Lauf. Und das sind dann alles in allem vielleicht ungefähr 1,5 Stunden vor dem Start, wo ich mich aufwärme. Und ja, im Callroom, diese 20 Minuten ungefähr eben vor dem Start, da steigt dann die Spannung schon ein bisschen mehr. Der Unterschied ist extrem groß zwischen einer Meisterschaft und einem zum Beispiel Meeting wie in Zürich. Da reden wir oft noch miteinander und fragen, wie es geht, wie es lief, wie der letzte Wettkampf war, wo man als nächstes hingeht. Aber bei einem, zum Beispiel bei einem Finale, bei einer Meisterschaft ist wirklich Totenstille und alle sind sehr konzentriert und es ist wirklich eine richtig große Spannung im Raum. Also es ist schon ziemlich geladen, genau. Und dann gehen wir auf den Platz und es geht los.
Aber wie kannst du denn so umschalten? Also geht das dann langsam, dass diese Spannung kommt, von wirklich so gemütlich im Hotelzimmer liegen, oder kommt dann der Schalter dann erst so im Callraum so bam und dann bist du gepackt?
Ich glaube, also wenn ich einen Wettkampf habe, stehe ich schon anders auf, finde ich. Ich weiß schon am Morgen, wenn ich wach bin, okay, heute ist etwas Wichtiges, und dann ist schon ein bisschen der ganze Körper unter Spannung. Und dann ist wie aber so, die Spannung ist da, man legt sie aber ruhig und dann würde ich sagen, während dem Aufwärmen baut man sie immer mehr auf, bis dann eben wirklich kurz vor dem Start man wirklich beim Höhepunkt ist von der Spannung.
Etwas, was für mich wirklich unvorstellbar ist, wie kann man am Abend vor einem Olympiafinal schlafen?
Ich schlafe zum Glück sehr gut und ich bin sehr froh darum. Ich glaube schon, nur weil ich weiß, dass am nächsten Tag etwas Wichtiges ist, schlafe ich meistens eigentlich sehr gut ein. Also da habe ich zum Glück eigentlich nie Probleme gehabt.
Wirst du im Alter immer noch so abgeklärter oder hast du das wirklich schon immer gehabt, also dieses auch switchen können zwischen Wettkampf und Gemütlich-Modus?
Ich glaube, ich habe schon immer so funktioniert. Als ich jünger war, war es ein bisschen wahrscheinlich einfach intuitiver und jetzt weiß ich ein bisschen, wieso ich so funktioniere, aber als ich jünger war, habe ich auch schon so funktioniert, aber wusste vielleicht auch nicht genau, wieso, dass ich gewisse Sachen mache. Ja.
Du hast vorher die vielen Sachen angesprochen, die du neben dem Sport hast, die Verpflichtungen und Termine. Ich habe ein Zitat noch gefunden von einem Gespräch, das wir vor 4 Jahren hatten, auf Mauritius. Und ich lese das mal vor. Du hast mir da beschrieben, wie du eigentlich so als Marke Mushinga sein möchtest oder wie du als Vorbild rüberkommen möchtest. Und zwar nahe bei den Leuten, nicht abgehoben, eine selbstständige, starke Frau, die das Zeug in der Hand hat und selber entscheidet, die ein Vorbild sein kann, auch für andere Bereiche, nicht nur den Sport, die selber Verantwortung trägt, ob sie gewinnt oder verliert und ehrlich ist, wenn mal etwas nicht wie geplant verläuft. Bist du zufrieden mit dir?
Ja, ich würde sagen schon. Ich hoffe, dass es auch immer noch so zutrifft auf mich, aber wir sind auf jeden Fall, ich finde, wir sind, die Leichtathletik ist schon auch eine bescheidene Sportart. Wir haben einen sehr großen Mix an einer Weltmeisterschaft zwischen eben dem Weltmeister und einem Athlet, der sich gerade knapp qualifiziert hat, und wir sind alle an einem Ort und es ist auf jeden Fall sehr schön. Und es freut mich auch immer, wenn ich ein Vorbild sein kann für die Jüngeren, weil ich auch immer so funktioniert habe. Ich habe auch immer zu anderen Athleten hinaufgeschaut und geschaut, was die machen. Und dann hoffe ich wirklich auch, dass ich durch das, was ich jetzt erreicht habe, ein Vorbild sein kann, dass wirklich auch viele Junge das Gefühl haben, wenn sie es geschafft hat, dann kann ich das auch.
Was möchtest du vorleben? Was ist dir wichtig im Umgang, vielleicht wenn dich die jungen Athletinnen sehen oder so?
Ich denke, was bei uns sehr wichtig ist, ist, dass man auch selber entscheiden kann, dass man vor allem selber Verantwortung übernimmt. Wir sind eine Einzelsportart. Der Trainer sagt zwar, was du machen sollst im Training, aber wenn du dann am Schluss auf der Bahn stehst, im Wettkampf bist du alleine. Also du musst dich auch wohlfühlen und du musst auch wissen, wieso, dass du gewisse Sachen machst. Und ich finde, je früher man dann auch selber Verantwortung übernimmt, desto einfacher finde ich es dann auch, ist es auch vielleicht mal mit Niederlagen umzugehen oder auch vor allem sich bewusst zu sein, was das alles bedeutet, mit dem ganzen Umfeld, wie viel da auch dazu gehört. Und es ist auf jeden Fall etwas, wo man reinwächst. Wenn man jünger ist, muss man auch noch gewisse Erfahrungen machen, muss man dann vielleicht auch mal noch mehr, einmal mehr halt auf das gehen, was der Trainer sagt. Aber je älter man wird, kann man dann auch selber entscheiden, was für einen stimmt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Teil vom Weg an die Weltspitze, wenn man das wirklich auch so machen kann.
In welchen Momenten ist es vielleicht auch anstrengend, Vorbild zu sein? Man kann ja nicht immer gut sein und alles richtig machen.
Ich versuche auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel Kindertrainings mache oder so, ein bisschen mehr auf meine Aussprache zu achten, weil ich weiß, dass viele zu mir hochschauen. Aber sonst ist es wirklich sehr schön. Ich kann mich auch wirklich noch sehr gut daran erinnern, als für mich so die Schweizer Stars bei uns zum Beispiel mal im Training waren, wie das für mich war, mit diesen Stars für mich zu trainieren und wie motivierend das für mich war. Und deswegen versuche ich auf jeden Fall auch, möglichst viele solche Events zu machen und da zu sein für die Kinder und vor allem auch zu zeigen, dass ich nicht etwas komplett Außergewöhnliches gemacht habe. Ich habe den gleichen Weg gemacht wie viele Junge jetzt in der Leichtathletik. Ich habe mal angefangen, habe immer weitergemacht, wollte immer besser werden und habe es wirklich an die Weltspitze geschafft. Und dass es etwas ist, was auch andere erreichen können. Es ist jetzt nicht nur so, dass nur ich das schaffen kann. Und ich hoffe, dass Sie das dann auch sehen.
Wann ist denn deine Sprache anders oder nicht kinderfreundlich? Also wie kann man dich vielleicht auf die Palme bringen oder so? Was kann man sich gar nicht so gut vorstellen?
Also ich habe zum Beispiel mal gehört, dass es anscheinend hilft, wenn man flucht, wenn man zum Beispiel etwas, wenn man Schmerzen erträgt. Also zum Beispiel, wenn ein Training wirklich streng ist und man flucht, hilft es anscheinend. Aber drum, das mache ich dann nur, wenn keine Leute allerdings um mich herum sind. Aber nein, manchmal gibt es schon echt anstrengende Trainings, was richtig wehtut. Ich weiß nicht, wer von euch das auch schon mal Laktat in den Beinen hatte. Das ist nichts Lustiges. Da ja, habe ich vielleicht auch mal eine weniger schöne Aussprache.
Die Leute sehen in dir natürlich die Sportlerin. Vielleicht fällt es dir bei all den Erfolgen, dich nicht nur über den Sport zu definieren.
Ich denke, es hilft auf jeden Fall, dass ich ein sehr großes Umfeld habe. Ich habe ein sehr großes Umfeld, das nichts mit dem Sport zu tun hat. Ich habe auch noch viele Freunde vom Gymnasium früher, die mich auch kannten, noch bevor ich erfolgreicher war im Sport. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sehr hilft. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich meine Freunde oder meine Familie mit komplett anderen Augen anschauen, wenn ich zum Beispiel einen Erfolg hatte, sondern dass sie sich einfach mit mir mitfreuen, ob sich dann auch nicht zu viel ändert. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir extrem hilft.
Ja. Du engagierst dich auch sozial. Was ist dir am wichtigsten, wenn du irgendwie entscheidest, wofür du stehen möchtest?
Für mich ist es sicher wichtig, dass es auch authentisch ist und dass ich auch dahinter stehen kann. Und in Sport, eigentlich in allen Sportarten, sind wir ja sehr darauf angewiesen, dass wir freiwillige Arbeit haben, dass wir Leute haben, die das wirklich in ihrer Freizeit machen. Und deswegen versuche ich auch, wo ich kann. Im Moment habe ich halt leider noch nicht so viel Zeit, in der Zukunft dann vielleicht ein bisschen mehr, auch irgendwo etwas zurückzugeben, sei es zum Beispiel jetzt mit dem Visana Sprint oder UBS Kids Cup, wo wirklich der Nachwuchs aufkommt, wo ich auch ein Vorbild sein darf, oder sei es eben zum Beispiel mit dem Roten Kreuz, wo ich auch ein bisschen durch meine freiwillige Arbeit vielleicht etwas Gutes tun kann.
Genau, für das Rote Kreuz warst du wirklich auch schon in der Welt unterwegs, bei Projekten vor Ort. Was nimmst du von solchen Einblicken in andere Probleme, andere Kulturen mit?
Was für mich immer sehr spannend ist, wenn ich auf Reisen bin, jetzt zum Beispiel mit dem Roten Kreuz, wo man auch mal ein bisschen weniger touristische Orte besucht, manchmal relativiert man ganz viele Probleme wieder, die man zu Hause hat. Oft ist es am Ende der Saison, wo ich dann vielleicht denke, ah, das ist nicht gut gegangen und da ist wieder irgendwas ganz schief gegangen, wo man sich vielleicht nervt, und dann ist man ein bisschen in einer anderen Welt und sieht andere Probleme und relativiert dann wieder ganz viel zu Hause. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, was mir auch immer mal wieder gut tut, wenn ich unterwegs bin und dann die Probleme von zu Hause ein bisschen weiter weg sind. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, kann man dann manchmal schon ganz anders auf die Probleme schauen.
Es gibt ein Land, in das du unbedingt gerne noch reisen möchtest, und zwar ins Heimatland deines Vaters, die Demokratische Republik Kongo. Weshalb haben es deine Schwester und du noch nie dahin geschafft? Was ist da?
Ja, wir waren leider noch nie. Meine Eltern sind ein paar Mal hingereist, als sie verheiratet waren, aber dann, seit sie Kinder hatten, nicht mehr. Am Anfang war es zum Teil auch eine finanzielle Frage, und die Familie von meinem Vater ist auch ziemlich verteilt. Es ist nicht so, dass alle an einem Fleck sind. Und ich habe viele von Tanten, Onkeln, Cousinen, Cousins kennengelernt, die halt zum Beispiel in der Schweiz sind, in Frankreich, Belgien, Kanada, eigentlich überall, wo man Französisch spricht, habe ich ein bisschen Familie. Und dann habe ich die kennengelernt. Und ich muss dann auch sagen, mit dem Sport wurde es dann auch immer schwieriger, wirklich auch zusammen mit der ganzen Familie ein Datum zu finden oder ein paar Wochen zu finden, wo wir hingehen. Aber es ist eigentlich immer noch auf unserer To-Do-Liste, dass wir das mal zusammen schaffen.
Ja. Wie ist denn der Kontakt zur Verwandtschaft, die dort lebt? Verfolgen die deine Karriere?
Mit der Verwandtschaft, die wirklich im Kongo lebt, habe ich nicht so viel Kontakt. Eben ein bisschen mehr mit denen, die zum Teil außerhalb wohnen. Den Kontakt habe ich dann eher durch meinen Vater, der dann erzählt, dass eben meine Familie dort das auch verfolgt, oder allgemein von Leuten, die das von den anderen Ländern her verfolgen und mich dort durch unterstützen.
Was du immer gesagt hast, was ihr als Familie eigentlich von der Kultur deines Vaters Haupt ist ein sehr offenes Haus. Ihr hattet immer sehr viele Gäste. Wenn jemand spontan übernachten möchte, dann ging das immer. Die Familie ist auch heute noch sehr wichtig. Wie haben dich diese Werte geprägt oder was hast du mitgenommen von der Familie?
Sicher wirklich so ein bisschen die Offenheit, die Unkompliziertheit. Ich muss sagen, es ist auch nicht nur die Familie von meinem Vater. Die Seite von meiner Mutter ist auch sehr unkompliziert. Man denkt immer, es ist nur die afrikanische Seite, aber die andere Seite ist auch sehr, wirklich sehr offen und es ist wirklich schön. Also ich habe das von beiden Seiten miterlebt. Und ich denke sicher so, diese, vielleicht auch so ein bisschen diese Art von, es klappt dann schon, oder wenn es vielleicht eine Situation sich spontan ergibt, oder man das Gefühl hat, ja nein, es haben wir jetzt ganz anderes geplant, dass ich dann dort auch flexibel sein kann und anpassungsfähig und dann vielleicht halt einfach auch etwas spontan ein bisschen machen kann. Und das ist sicher etwas, was mir im Sport hilft, weil halt wirklich nicht immer alles so läuft wie geplant. Und das habe ich wirklich ein bisschen von der Familie auch mitgekriegt, genau.
Man braucht wahrscheinlich auch diese Ruhe mit vier Schwestern. Ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich Action war früher.
Ja, wir hatten immer ein volles Haus und auch mit vielen Freundinnen von Schwestern, die dann auch bei uns waren. Und wir haben wirklich auch einen großen Freundeskreis. Und es war immer sehr viel los, aber es hat auch wirklich immer Spaß gemacht. Zu Hause war es nie langweilig.
Jetzt reden wir über deine kleinste Schwester, vielleicht zur Erklärung für die, die nicht ganz so tief drin sind. Ditashi, du hast es angesprochen, 10 Jahre jünger als du. Du hast schon früher immer so gesagt, ja, die Jüngste, die ist eine Rakete, das ist die Beste von uns. Da war sie aber noch so 13, 14, mittlerweile 21, hat letztes Jahr EM-Bronze gewonnen. Sie hat sich auf den Hürdensprint spezialisiert. Dieses Jahr stand sie bereits im WM-Finale. Hat es dich dann doch überrascht, wie schnell das ging, bis die da wirklich an der Spitze war?
Ja, meine Schwester, die ist wirklich unglaublich. Also ich bin wirklich mega, mega stolz auf das, was sie alles erreicht hat. Und ich muss schon sagen, plötzlich ging es dann sehr schnell. Also auf der einen Seite, ja, war ich dann schon überrascht. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich auch immer gedacht, dass sie dieses Potenzial hat. Aber es ist dann auch nochmal etwas anderes, wenn sie es dann wirklich macht. Und es ist schon mega beeindruckend, also dass sie wirklich mit 21 Jahren all das schon erreicht hat, schon in einem großen WM-Final war. Und ja, ich war dann schon sehr positiv auch nochmal überrascht dieses Jahr, was sie alles erreicht hat. Und das macht mich schon extrem stolz.
Was macht es denn aus? Was zeichnet sie aus? Weshalb ist sie denn so gut?
Ich denke, es ist nochmal sicher ein bisschen unbeschwerter, weil sie auch noch ein bisschen jünger ist. Ich denke, sie hat auch ganz ein anderes Mindset als ich zum Beispiel in ihrem Alter, weil sie natürlich halt die große Schwester oder die großen Schwestern vor sich hatte und gesehen hat, wie der Weg ungefähr aussieht, was auf jeden Fall möglich ist. Und als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich noch weniger von einem großen WM-Finale geträumt. Und weil sie gesehen hat, wie ich das gemacht habe, hat sie sich halt auch viel höhere Ziele gesteckt. Sie wurde für mich auch ein bisschen schneller erwachsen im Vergleich zu mir, weil sie auch viel früher viel mehr Erfolg hatte und auch schon viel früher mit diesem ganzen Mediendruck und allem umgehen muss. Und ich finde, sie macht es sehr gut, weil sie ja auch sehr wissbegierig ist. Sie will unbedingt etwas lernen. Sie geht gerne um Rat fragen, hört gerne zu und will sich auch unbedingt verbessern. Also das ist etwas, was sie sicher auszeichnet. Und ich glaube auch einfach, dass sie sehr überhaupt nicht ängstlich ist, wenn man an der Startlinie steht und 10 Hürden vor sich hat und einfach voll drauf losrennt, muss man sicher auch ja ein bisschen der Typ dazu sein. Ich bin froh, dass ich nichts im Weg habe, darum sieht er sicher nochmal anders.
Ihr trainiert ja zusammen, da kann doch die kleine Schwester sicher auch mal ein bisschen nerven. Also wo gibt es vielleicht Reibungspunkte, wo funktioniert ihr unterschiedlich?
Eigentlich ist es meistens sehr harmonisch, das funktioniert eigentlich sehr gut. Vor allem auch, weil wir ein bisschen so die Hierarchie haben von die große Schwester, die kleine Schwester. Also wenn ich was sage, dann hört sie schon auf mich. Darum ist es eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Und sie ist auch sich gewohnt, wenn man 3 größere Schwestern hat, ist man sich auch gewohnt, dass man wirklich auch hört, wenn man jemand was sagt. Darum funktioniert es wirklich sehr gut.
Hat sich denn euer Verhältnis trotzdem schon irgendwie geändert in den letzten Jahren? Weil sie waren ja schon so das Küken immer und jetzt ist sie doch 21 und so an der Weltspitze irgendwie angekommen. Du sagst zwar schon große, kleine, große Schwester, kleine Schwester, aber
Wir sind uns auf jeden Fall näher gekommen, also schon nur wegen dem Alter. Es ist sicher ein größerer Unterschied zwischen 15 und 25 als 20 und 30. Von dem her sind wir uns sicher näher gekommen, auch durchs Training. Ich sehe sie eigentlich fast jeden Tag. Und es ist für mich auch sehr schön. Und der Unterschied von diesen 10 Jahren fühlt sich jetzt auf jeden Fall viel kleiner an als noch vor ein paar Jahren. Und das genieße ich auch sehr, dass ich so ein bisschen diese Zeit habe, die ich auch sehr viel mit ihr verbringe.
Wo seid ihr unterschiedlich?
Ich denke sicher mit diesen Sachen, die wir erlebt haben oder eben noch nicht erlebt haben. Ich bin vielleicht für gewisse Sachen ein bisschen ungeduldiger, weil ich schon gewisse Erfahrungen gemacht habe und wo sie vielleicht noch ein bisschen anders denkt. Ich denke, das ist wahrscheinlich schon der größte Unterschied zwischen uns.
Kannst du von ihr noch was lernen?
Ja, auf jeden Fall. Was sie zum Beispiel sehr gut macht, was ich extrem an ihr bewundere, ist, sie hat sich jetzt in einem Jahr extrem weiterentwickelt. Sie war, hat jetzt letztes Jahr, also vor einem Jahr, hat sie ihr Umfeld gewechselt und hat wirklich gezielt an, zum Beispiel jetzt an ihrer Technik gearbeitet und konnte wirklich auch ein bisschen ihr ganzes Mindset ändern, ihre ganze Angehensweise und sagt auch von sich selbst, dass sie jetzt eine andere Athletin ist und dass sie das so in einem Jahr geschafft hat, ist wirklich eindrücklich.
Wie erlebst du andere junge Leichtathletinnen heutzutage?
Ich habe schon das Gefühl, dass ein bisschen sich gewandelt hat und dass die jungen Leichtathleten auch ein bisschen höhere Ziele haben, also hoffe ich. Und das ist auch das, was ich das Gefühl habe, was ich sehe. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Also ich hoffe wirklich, dass alle, die heute Leichtathletik machen, sich das Ziel stecken können, wirklich mal an die Weltspitze zu kommen, weil es wirklich, wirklich eben auch machbar ist. Wir haben jetzt genug Beispiele, die gezeigt haben, dass wir zu den Besten in der Welt gehören können.
Ist das dann auch so ein Unterschied, haben die dann auch nicht mehr so viel Respekt vor den Größeren?
Das habe ich nicht das Gefühl. Also für mich ist es immer noch sehr schön, auch mit den Jungen zu reden. Wenn ich zum Beispiel an einer Meisterschaft bin, merke ich dann manchmal schon auch, dass sie, keine Ahnung, vielleicht mal um einen Tipp fragen oder fragen, wie es dann bei mir war. Und dort merken sie, glaube ich, schon auch, dass es eben noch eine Generation gibt, die schon ein bisschen mehr erlebt haben und schon ein bisschen mehr Erfahrungen gemacht haben. Aber sie sind auf jeden Fall nicht scheu und sie trauen sich wirklich auch, den Eltern ein bisschen Druck zu machen und das ist wirklich auch gut so.
Ja, was siehst du die Zukunft der Leichtathletik? Gibt es irgendwie Formate oder Regeln, die du spannend findest, etwas, was dir heute gar nicht passt?
Ich finde es wirklich immer sehr schwierig. Also mein Job ist es ja natürlich auch auf der Bahn und nicht das Ganze drumherum. Es ist sicher auch wichtig, dass man versucht, das Ganze immer attraktiver zu machen, zum Beispiel auch fürs Fernseher, sodass wir auch möglichst viele Zuschauer und Unterstützer haben. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass halt auch wirklich der Kern der Leichtathletik so bleibt, wie er ist. Wir sind eine Sportart, die das Schöne bei uns ist, jedes Rennen fängt von null an. Es ist egal, was du vorher gemacht hast. Es ist egal, was du für eine Bestzeit hast. Alle haben eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Chancen. Und das ist auch das Schöne an unserer Sportart. Und ich hoffe, dass es zumindest auch so bleibt und einfach wirklich der Kern und die Essenz von wer ist schneller, wer springt weiter, wer wirft weiter, dass das bleibt, auch wenn man vielleicht das Drumherum ein bisschen anders, vielleicht fürs Fernsehen ein bisschen attraktiver machen kann, aber dass zumindest wirklich die Essenz vom Sport so bleibt.
Und du bleibst auch 100 und 200 Meter?
Ja, auf jeden Fall.
Ist man eigentlich auch ein bisschen außerhalb der Disziplin vielleicht befreundet von gleichen Jahrgängen oder hat man da Kontakt oder sind das schon andere Sprinterinnen, mit denen du noch Kontakt hast, wo du vielleicht mal mit trainiert hast? Oder?
Ja, mittlerweile, also nach so vielen Jahren in diesem Zirkus, wie man es sagen kann, lernt man schon viele Leute kennen. Und es ist sehr schön, weil es halt immer mehr oder weniger dieselben Leute sind. Es gibt schon auch immer Wechsel. Aber da hat man dann schon auch Freunde. Und viele Sprinterinnen, vor allem die Europäerinnen, sind mehr oder weniger dieselben. Und da habe ich schon auch ein paar Freundinnen, wenn dann die Meisterschaft durch ist. In der Meisterschaft ist schon jeder für sich. Aber wenn dann auch das Rennen durch ist, dann kann man sich wirklich auch füreinander freuen und auch eben von anderen Disziplinen, von anderen Nationen. Das ist schon schön, dass wir so eine Gemeinschaft haben mit wirklich Athleten von der ganzen Welt.
Ja. Kannst du dir vorstellen, nach deiner Karriere im Sport zu bleiben, beruflich?
Ich denke schon, dass ich irgendwie in der Leichtathletik bleiben möchte. Das ist etwas, was mich über so viele Jahre begleitet hat und ja eigentlich ein Riesengeschenk war und ich konnte auch so viele Sachen lernen. ich denke nicht als Trainer, viele fragen dann immer ja vielleicht mal Trainerin oder so, aber ich denke, ich habe dann den Platz irgendwann mal so täglich gesehen. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist es wie ein bisschen, wie ich es jetzt ein bisschen bei meiner Schwester mache, halt als, ja, als Person, die ein bisschen zu Rate steht, ein bisschen nebendran ist und wo man vielleicht mal was nachfragen könnte oder auf der anderen Seite vielleicht im Verein irgendetwas oder auf jeden Fall mit dem Visana-Sprint, was ich jetzt auch vor 2 Jahren angefangen habe, was auch ein bisschen, wo ich auch ein bisschen mich einbringen darf und dort es helfen kann, weiterzuentwickeln. Aber ich denke, wenn, dann eher auf der nicht sportlichen Seite.
Du hast ja Wirtschaft studiert, also fertig, bist du fertig?
Nein? Nächste Frage.
Entschuldigung?
Nein, ich bin fast fertig. Ich glaube, niemand hat den Bachelor in so vielen Jahren gemacht wie ich, aber irgendwann mache ich es noch fertig.
Aber dann hast du auch schon viele Möglichkeiten, irgendwie den Sport mit Business zu kombinieren. Was würde dich denn sonst noch reizen? Oder vielleicht auch was ganz anderes? Erzähl doch mal, was du noch so im Kopf hast.
Ja, vielleicht im Verein eben ein bisschen von der Business-Seite. Wie kann man es zum Beispiel legen, um die Athleten vielleicht noch ein bisschen besser zu unterstützen von administrativer Seite oder vielleicht auch vor der Kamera, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, als Expertin oder irgendetwas so. Es kommt auch ein bisschen darauf an, was die Leute dann auch interessant finden, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwie noch dabei zu sein und vielleicht eben auch noch die paar Sachen, die ich in meinem Wirtschaftsstudium gelernt habe, einfließen zu lassen.
Jetzt habe ich mit dem Alter angefangen. Ich höre mit dem Alter auf. Bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Paris wirst du 32 sein. Ist denn schon ein Endpunkt der Karriere in Sicht oder weißt du, wie du dir rein deine Karriere beenden möchtest?
Wenn ich jetzt einen Plan machen würde, würde es sicher nicht so rauskommen. Ich glaube, es ist nie so, wie es geplant ist. Aber Stand jetzt möchte ich sicher weitermachen bis 2028, wenn alles gut geht. Also ich hoffe, dass auf jeden Fall Paris nicht meine letzten Olympischen Spiele sind. Aber es muss auch immer alles gut gehen. Es ist noch sehr viel Zeit dazwischen, aber wenn es passt, dann hoffe ich, bin ich bis 2028 dabei.
Sehr gut. Für jene, die dann Tickets haben möchten, das ist dann Los Angeles.
Genau, ja.
Nochmal 4 Jahre später wäre Australien auch schön.
Ja, da bin ich dann 40. Ich glaube, das ist dann wirklich irgendwann das Limit.
Irgendwann ist gut. Ja. Okay.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich bin da gut in der Zeit drin. Dann wären jetzt eigentlich Sie an der Reihe mit den Fragen. Ich sehe da schon das Handmikrofon und ich sehe dann hier die Fragen eingeblendet, die Sie am meisten interessiert haben. Da haben wir. Wie bereitest du dich mental auf den Wettkampf vor? Gibt es Konzentrationsübungen oder Übungen für gutes Selbstbewusstsein?
Eigentlich nicht speziell. Das, was ich vorhin gesagt habe, wirklich ein bisschen so das Ganze vorbereiten für den Wettkampf, wenn ich meine Ohrringe aussuche, wenn ich mich schminke, wenn ich mich wirklich bereit mache. Das ist so ein bisschen mein Ritual, was auch mir auch immer wieder zeigt, okay, jetzt kommt dann was Wichtiges und jetzt möchte ich mir auch Mühe geben. Das ist ein bisschen das, was ein bisschen das, ja, das einzige Ritual ist. Und ich glaube, da stellt man sich auch schon mental ein bisschen auf den Wettkampf ein.
Also du hast nichts Aggressiveres wie die Athleten, die sich dann noch selber aufhalten oder sagen, du bist die Beste oder so.
Nein, eigentlich nicht. Die Spannung kommt dann automatisch eigentlich, sobald ich im Umfeld bin, eben wenn ich dann neben meinen Konkurrentinnen im Callroom sitze oder wenn ich ins Stadion einlaufe und es extrem laut ist, da ist dann eigentlich die Spannung dann auch automatisch da.
Okay. Vielleicht haben wir eine Frage aus dem Publikum zur Abwechslung.
Hallo, mich würde interessieren, wie so ein typischer Trainingstag bei dir aussieht und ob du vielleicht eine Morgenroutine hast und wie diese aussieht.
Eine Morgenroutine? Meistens.
Ausschlafen bis 11.
Ja, das ist nur am Wettkampf. Ich schlafe sehr gerne. Ich merke auch, ich brauche wirklich viel Schlaf, vor allem wenn das Training so streng ist. Also zum Beispiel während den Ferien, zum Beispiel während diesen 7 Wochen, merke ich auch, wie ich weniger Schlaf brauche. Aber dann meistens stehe ich ziemlich knapp auf, so dass es einfach reicht, mich bereit zu machen, meinen Kaffee zu machen, und dann gehe ich eigentlich los ins Training. Ich esse meistens am Morgen auch nicht wirklich etwas, weil ich keinen Hunger habe, und ich finde, ich muss jetzt nicht unbedingt etwas reindrücken, nur weil es morgen ist, und wenn ich meinen Kaffee habe, dann geht's mir gut. Und dann gehe ich eigentlich ins Training. Einmal die Woche bin ich meistens in Zürich, also so in einer 0815 Woche, es ist dann auch immer ein bisschen anders, wo ich dann im Letzigrund trainiere. Die anderen Trainings mache ich eigentlich fast immer im Wankdorf in Bern, und es kommt dann ein bisschen darauf an, zweimal mache ich Krafttraining, da bin ich wirklich eigentlich nur im Kraftraum. Ein Training habe ich, wo ich wirklich Schnelligkeit trainiere, eins, wo ich ein bisschen mehr die Beschleunigung trainiere, und eins ist dann ein bisschen mehr Ausdauer fürs, also Ausdauer, Sprintausdauer fürs Atmen, und dann ist eben noch dieses Laktattraining am Samstag meistens, wo man noch einfach alles gibt, was man hat. Und ich trainiere eigentlich nur einmal am Tag. Also wir haben wirklich nur ein Training. Ich mache bis zwischen 2 und 3 Mal die Woche, gehe ich noch zur Physio oder Osteomassage. Von dem her bin ich eigentlich meistens am Morgen im Training, gehe dann oft eigentlich nach Hause und habe dann nochmal einen Termin eben wie entweder irgendwas mit zum Beispiel Partner oder eben zum Beispiel etwas Medizinisches.
Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, um welche Zeit beginnt denn das Training?
Im Moment meistens um 10. Also dann stehe ich auch nicht um 8 Uhr auf.
Und das ist kein Problem ohne etwas zu essen vorher?
Ich habe früher irgendwie nie wirklich am Morgen etwas gegessen und habe mich, glaube ich, ein bisschen daran gewöhnt. Und jetzt habe ich meistens eigentlich auch nicht Hunger. Aber ich habe schon immer noch einen Snack in der Tasche dabei, falls ich plötzlich Hunger hätte. Aber wenn ich meinen Kaffee hatte, dann reicht es mir eigentlich auch bis zum Mittag.
Und ist immer Sonntag ist trainingsfrei, und das ist der einzige, das ist immer Standard quasi?
Genau. Also jetzt während dem Aufbauen. Wenn dann die Wettkämpfe sind und die Woche ganz anders strukturiert ist, dann ist es dann schon anders.
Mhm. Gut. Vielleicht kriegen wir hier. Inwiefern ist Doping bereits zur gefährlichen Versuchung geworden?
Also ich bin auf jeden Fall für einen sauberen Sport, und deswegen ist es wie auch gar nie eine Thematik gewesen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir alle sauber bleiben, damit es wirklich auch ein fairer Wettkampf ist, weil ursprünglich war ja das Dopinggesetz eigentlich auch zum Schutz vom Athleten und dass wirklich auch die gleichen Bedingungen bestehen, und darum ist es auch nie etwas, was irgendwie zur Frage gestanden wäre. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren, so etwas zu machen.
Hat es dir auch niemand angeboten? Kriegt man was mit?
Nein, also ich weiß nicht, wie andere Leute zukommen, aber nein, es ist jetzt nicht so, dass jetzt mir das jemand angeboten hätte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo im Film, und dann muss man sich entscheiden, ja oder nein. Also das habe ich auch von anderen nie so gehört.
Was war bisher der Erfolg, der bei dir die stärksten und nachhaltigsten Emotionen ausgelöst hat?
Gute Frage. Ich denke, mein Titel 2022 in der Halle, bei der Hallenweltmeisterschaft, war schon sehr speziell für mich, weil es mein erster Titel war, ja. Also schon nur überhaupt mal eine Meisterschaft zu gewinnen, weil es ein Weltmeistertitel war und ich irgendwie nie wirklich davon geträumt hätte, mal Weltmeisterin zu werden. Das war wirklich auch eine Überraschung für mich, und vor allem auch irgendwie, weil ich mich durch die den anderen, also weil ich mich auch durchgesetzt habe und die anderen alle geschlagen habe und am Tag X, als es gezählt hat, meine beste Leistung abrufen konnte. Und das hat mir sicher sehr viel, also erstens war es mega emotional, halt weil das ein Riesenerfolg war, dann aber auch, weil es mir extrem viel auch Selbstbewusstsein gegeben hat, weil es mir gezeigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich auch die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Und ja, das war sicher ein sehr spezieller Erfolg.
Mhm. Vielleicht haben wir noch eine Frage im Raum.
Ja, vielen Dank, Samuel Gelzer. Ich denke, Sie sind nicht nur eine inspirierende Sportlerin, sondern auch eine hervorragende Botschafterin für die Schweiz.
Danke.
Meine Frage ist, sind Sie im Heimatland Ihres Vaters auch so beliebt und so bekannt wie bei uns?
Ich war leider nie da, von dem her ist es schwierig zu sagen. Aber mein Vater hat schon immer wieder gesagt, dass viele mich auch dort unterstützen. Und ich denke, vom Namen her sieht man halt sofort, von wo ich komme. Also ich glaube, alle wissen, dass ich auch Wurzeln aus dem Kongo habe. Und von dem her denke ich schon, dass es viele gibt, die auch meine Karriere von dort aus verfolgen, die mich eigentlich nicht kennen, was mich auch immer sehr freut. Genau, dass man dann auch trotzdem sieht, dass ich dort Wurzeln habe.
Hat Mushinga eine Bedeutung?
Ja, es war der Name von der Frau von meinem Onkel. Also, ich wurde nach ihr benannt, genau. Aber ja, mein Name ist typisch kongolesisch, also okay. Es ist da kein Zweifel, woher ein Elternteil von mir kommt.
Ja. Mhm. Welche Eigenschaften aus dem Hochleistungssport sind hilfreich und gut übertragbar für eine Aufgabe in der Wirtschaft als Führungskraft?
Ich denke, fast alle. Eigentlich finde ich, ist es zum Teil eigentlich fast dasselbe. Also ich finde, egal was man macht, wenn man etwas auf einem hohen Niveau macht, kommen immer wieder die gleichen Komponenten dazu oder das gleiche Mindset. Und ich denke schon nur einfach, das an sich arbeiten, sich immer wieder in Frage stellen, das Beste rauszuholen, ein gutes Team aufzubauen und dass man dann manchmal auch einfach keinen Tag frei hat und eigentlich jeden Tag dafür hergibt, um besser zu werden. Ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Parallelen und ich finde es auch zum Beispiel immer spannend mit anderen Leuten, zum Beispiel auch in der Musik oder mit zum Beispiel mit einem Koch oder eben aus der Wirtschaft zu sprechen, weil man am Schluss immer wieder auf dieselben wichtigen Eigenschaften kommt.
Jetzt hatten wir hier, glaube ich, vorher noch eine Frage, genau.
Hallo, ich wollte dich fragen, was machst du, wenn mal gar nichts mehr geht im Kopf?
Wenn man gar nichts mehr geht, auch eine gute Frage. Ich glaube, wenn mal alles etwas schwierig ist, dann mache ich gerne etwas, was einfach gar nichts mit dem Sport zu tun hat. Also dann verbringe ich wirklich auch gerne Zeit mit meinen Schwestern und mit meiner Familie, wo dann auch vor allem einfach der Sport überhaupt kein Thema ist und wo über komplett etwas anderes geredet wird. Oder zum Beispiel auch einfach eben zu reisen, wegzugehen und sich mit anderen Umständen auseinanderzusetzen, mit anderen Problemen auseinanderzusetzen, einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen, einen Schritt zurück zu machen und an etwas anderes zu denken, weil wenn man dann wieder zurückkommt, sieht man dann oft schon ganz anderes auf das Problem oder auf das, was nicht funktioniert.
Hast du ein Hobby oder einen Ausgleich zum Sport, der dir wichtig ist?
Es geht eigentlich nicht so viele Hobbys. Wenn ich wirklich mal Zeit habe, dann bin ich gerne mit meiner Familie, mit meinen Schwestern unterwegs. Ich reise sehr gerne, wenn ich dazu komme. Das ist sicher auch ein Hobby. Und ich habe dieses Jahr angefangen, Golf zu spielen. Mal etwas, was irgendwie gar nichts mit Leichtathletik zu tun hat. Ja, ich habe gedacht, es ist vielleicht auch mal schön, etwas anzufangen, was dann auch ein bisschen längerfristig ist und was jetzt nicht unbedingt jetzt mit dem Sport zusammenhängt.
Aber kilometerlang zu laufen, ist das nicht schlecht für Sprinttraining?
Ja, also das letzte Mal waren wir mit einem kleinen Auto unterwegs, muss ich sagen. Nach der Karriere laufe ich dann, versprochen, aber ja. Es ist schon streng. Also einmal bin ich 18,8 mitgelaufen, ich habe noch nicht die Platzreife, aber ich bin auch schon mitgelaufen und es ist schon strenger, als man denkt. Aber es war schon schön, ein bisschen in der Natur zu sein und ja, das hat mir auf jeden Fall gefallen, aber das ist dann Projekt ein bisschen für nach der Karriere.
Der Ehrgeiz dort ist?
Ah ja, wie im Sport natürlich, will ich immer besser werden. Aber jetzt habe ich noch nicht die Zeit, wirklich auch so viel zu investieren, aber es hat mal Spaß gemacht. Jetzt in den Ferien habe ich ein paar Stunden genommen, einfach mal etwas komplett anderes zu machen und ja, es war auf jeden Fall sehr schön.
Haben wir noch eine Frage aus dem Raum, hier hinten?
Wie ist es mit anderen Sportarten interdisziplinär, also auf Spitzenniveau, zum Beispiel Frauenfußball? Dort wären Talente noch nötig. Haben Sie nie gedacht, Fußball zu spielen?
Ob ich Fußball spielen würde?
Ja, anfangs der Karriere, nicht jetzt vielleicht, aber früher.
Ich war nie gut im Fußball, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie hat es, also ich habe ganz früher, als ich jünger war, habe ich Kunstturnen gemacht. Also ich habe allgemein sehr gerne verschiedene Sportarten gemacht. Fußball hat nie zu dem gehört, wo ich wirklich auch gut war. Also ich habe schon immer die Sportarten bevorzugt, wo ich auch ein bisschen besser war. Aber ich werde vielleicht auf jeden Fall auch nach meiner Karriere dann irgendwann mal wieder ein bisschen andere Sportarten ausprobieren, wieso nicht Fußball. Aber zu einer guten Karriere, denke ich, hätte es nicht gereicht. Da liegen meine Talente woanders.
Gibt es etwas, was du noch unbedingt ausprobieren möchtest, also neben dem Golf?
Andere Sportarten. Ich habe zum Beispiel Tennis, finde ich, ist auch eigentlich noch cool, weil du das zu zweit machen kannst, weil es halt auch spielerisch ist, aber auch da war ich nicht gut. Drum, ich weiß nicht. Aber zum Beispiel im Schulsport habe ich wirklich sehr viele Sportarten gern gemacht. Ich habe gern Unihockey gespielt, Volleyball, Basketball, eigentlich alles Mögliche, aber das halt dann eher spielerisch. Aber ich weiß nicht genau, was ich dann wirklich auch nach der Karriere an Sport machen werde. Irgendwas auf jeden Fall, aber ich weiß noch nicht genau was.
Gut. Hatten wir da hinten noch eine Frage, habe ich gesehen?
Hast du einen Ernährungsplan oder No-Gos bei der Ernährung?
Ich habe nicht einen Plan von jemandem von außen. Also ich bin auch schon mit Ernährungsberatern zusammengesessen, um mir wie Tipps zu holen oder einfach so ein bisschen mir ihre Meinung anzuhören. Aber ich habe dann meistens ein bisschen selbst herausgefunden, was ich brauche und was weniger. Und ich versuche einfach, also eben das Speziellste an meiner Ernährung ist, dass ich nicht wirklich frühstücke. Ich versuche auch ein bisschen Kohlenhydrate zu reduzieren, je nach Phase, weil halt unsere Disziplin sehr, wie ich vorhin gesagt habe, sehr qualitativ ist und nicht unbedingt quantitativ. Also es gibt Phasen, wo ich nicht sehr viel Kalorien verbrenne. Ich habe manchmal zum Beispiel kurz vor den Großanlässen habe ich Trainings, wo ich zum Beispiel in der Halle, ich glaube, das letzte große Training vor der Hallenweltmeisterschaft letztes Jahr war 3x50 Meter. Also es ist wirklich sehr kurz und das sind dann halt wirklich auch Trainings, die mehr das ganze Nervensystem beanspruchen und nicht unbedingt der Körper. Also es ist nicht so wie bei den Langstreckenläufen, die dann viele Kilometer machen. Und deswegen versuche ich dann auch ein bisschen mehr auf Kohlenhydrate zu verzichten, also dass ich nicht zu viel davon esse. Aber sonst esse ich eigentlich ziemlich normal, sehr ausgeglichen, ausgewogen, genug Proteine, Gemüse. Ich koche auch sehr viel selber. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass ich manchmal einen Cheat Day habe und einfach mal irgendwas esse. Also das ist auf jeden Fall auch wichtig.
Welche drei Faktoren würdest du jungen Sportlerinnen mitgeben bezüglich Wege zum Erfolg?
Ich denke auf jeden Fall immer selbstkritisch zu sein, dass man auch versucht, die Fehler auch bei sich zu finden oder eigentlich das Verbesserungspotenzial bei sich zu finden. Das ist etwas, wo ich immer darauf achte, dass ich, wenn mal etwas schiefgegangen ist, ich versuche herauszufinden, wie kann ich das verhindern, dass ich wieder in der gleichen Situation bin. Ein gutes Team, es gibt nichts wichtiger als ein gutes Team. Es braucht auf jeden Fall auch Zeit, um sich so eins aufzubauen und es wird dann auch immer sich verändern und es kommen Leute dazu. Und Spaß natürlich, es ist ein sehr anstrengender Weg manchmal und wenn man nicht ein bisschen Spaß dabei hat, dann ja, ist es schon hart. Also, dass man dann auch die Freude vielleicht in kleinen Dingen findet und dass man, auch wenn man vielleicht Trainings oder Tage hat, die überhaupt keinen Spaß machen, dass man alles in allem wirklich Freude hat an dem, was man macht.
In welchem Alter hast du gemerkt, dass 100 oder 200 Meter deine Spezialität ist? Hast du auch einmal Mehrkampf gemacht? Hast du auch mal 400 Meter probiert? Danke.
400 Meter nicht, aber ich habe Mehrkampf habe ich gemacht, bis ich 15 Jahre alt war. Also ich habe mit 7 habe ich angefangen, aber eigentlich nur Wettkämpfe. Ab mit 9 bin ich da, habe ich dann im Verein trainiert und eben in der Leichtathletik macht man eigentlich immer alles so lange wie möglich. Und ich glaube mit 15 habe ich mich dann spezialisiert auf den Sprint und habe dann nur noch das gemacht. Genau. Aber es gibt auch solche, die sich noch später spezialisieren. Also es ist, glaube ich, nicht so wichtig, dass man das möglichst früh macht in der Leichtathletik.
In welcher Mehrkampfdisziplin warst du denn sonst noch gut?
Erstaunlicherweise im Hochsprung war ich gar nicht so schlecht, als ich jung war. Meine PB ist 1,67, glaube ich, mit 14. Ich bin 1,68 groß. Also ich war sehr gut, als ich jünger war. Ich habe auch sehr gerne Kugelstoßen gemacht, wo ich auch sehr gut war, mit der 2,5 Kilo Kugel, glaube ich, mit der kleineren. Aber Kugelstoßen ist dann halt auch sehr viel Beinkraft, was man vielleicht im ersten Moment nicht denkt. Deswegen war ich dort auch gut. Aber ich habe sehr gerne Mehrkampf gemacht. Über die Hürden war ich nie gut. Also das wäre keine Karriere geworden. Und der, ja, der 800 Meter mochte ich natürlich auch nicht so als Sprinterin. Aber sonst habe ich wirklich sehr gerne Mehrkampf gemacht.
Haben wir noch eine Frage im Publikum? Oh, bist du auch im Training bereits einmal unter 11 Sekunden gelaufen?
Nein, definitiv nicht. Also wir laufen eigentlich nie 100 Meter im Training mit Spikes und allem, also wirklich, wenn es schnell ist. Jetzt im Winter zum Beispiel schon, aber dann, wenn es wirklich langsamer ist. Aber Ich gehöre wirklich zu den Athleten, die im Training viel schlechter sind als im Wettkampf. Also es ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich hatte auch schon, als ich Trainer gewechselt habe, haben sie sich gefragt, so, hey, ist sie wirklich so schnell, weil ich wirklich einen Riesenunterschied habe. Aber falls es Athleten gibt, die auch so sind, eben es gibt viele Athleten, die im Training nicht an die Leistungen herankommen wie im Wettkampf, ist auch voll okay so. Aber drum, nein, also ich... Wenn ich im Training unter 11 Sekunden laufe, dann würde ich im Wettkampf noch viel schneller laufen. Also, nein.
Ja, ist ja heutzutage was nötig, immer wieder mit diesen Zeiten, die im Moment laufen.
Ja, das ist so.
Genau. Ja, was läuft in den letzten Sekunden vor dem Start in deinem Kopf ab?
Besten möglichst wenig. Eigentlich, man trainiert ja eigentlich auch das ganze Jahr, damit man sich all diese Sachen, die man dann im Wettkampf machen soll, aneignet und man ein bisschen diesen Automatismus hat, damit man dann im Wettkampf eigentlich nicht mehr daran denken soll und es eigentlich einfach funktioniert. Deswegen am besten ist es wirklich, wenn ich so einen ganz leeren Kopf habe, auf jeden Fall nicht irgendwie an die Konsequenzen zu denken, falls es jetzt gut kommt oder schlecht kommt. Ich finde, das ist eigentlich das Schlechteste, wenn man an nach dem Rennen denkt. Darum versuche ich manchmal, wenn ich mich versuche, sehr zu fokussieren, dann denke ich vielleicht an ein technisches Element, das ich machen möchte, das ich umsetzen möchte, um einfach möglichst einen Kopf frei zu kriegen, damit ich mich sehr fokussieren kann und dass meine Gedanken nicht überall hingehen. Aber am besten ist der Kopf einfach leer.
Klingt einfach.
Ja, ist es nicht. Ja.
Wird es jemals eine Staffel mit allen vier Kambunchi-Schwestern geben, 4x100 Meter?
Ja, wir haben ein paar Mal davon geredet. Es war sogar mal der Plan 2020, dass wir bei der Staffelschweißmeisterschaft zu viert antreten. Aber ich war dann 2020 verletzt. Ich habe dann die Saison mit der Meta abgebrochen und meine ältere Schwester ist schwanger geworden. Also es wäre ein bisschen schwierig gewesen, aber es war wirklich mal eine Idee. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, aber es wäre schon cool gewesen, wenn wir das mal gemacht hätten.
Ja, coole Frage.
Zu dritt sind wir schon gelaufen. Also mit meinen zwei jungen Schwestern sind wir auch schon zusammen gelaufen.
Ah ja. Gönnst du dir nach einem Erfolg etwas Besonderes?
Manchmal Ende Jahr, ja, gönne ich mir irgendwas. Wenn ich ein gutes Jahr hatte, ich mag zum Beispiel sehr gerne Schmuck und eine gute Freundin von mir ist Goldschmied und dann gönne ich mir zum Beispiel schöne Ohrringe, die ich dann im Wettkampf tragen kann. Die habe ich mir zum Beispiel dieses Jahr gegönnt. Etwas so, etwas, das auch ein bisschen bleibt und etwas, was mich auch dann zum Beispiel an die Saison erinnert. Das finde ich immer sehr schön. Mhm.
Fühlen Sie sich auch mal lustlos zum Trainieren und was machen Sie, um sich wieder zu motivieren?
Ja, also es gibt sehr viele Tage, wo ich am liebsten im Bett bleiben würde, auf jeden Fall. Vor allem jetzt in dieser Zeit, wo es manchmal regnet oder kalt ist und ich weiß, ich muss dann meine Läufe draußen machen. Es ist aber auch gar nicht immer so schwierig, mich zu motivieren, weil es einfach normal ist für mich. Es stellt sich nicht die Frage, ich bin da nicht am Morgen im Bett und überlege, soll ich jetzt gehen oder nicht. Es ist normal, dass ich ins Training gehe. Von dem her finde ich es nicht so schwierig und ich weiß auch, dass alle Training, die ich jetzt mache, all die harte Arbeit, die jetzt ansteht, die hilft mir dann, wenn ich dann nächstes Jahr im EM oder hoffentlich zum Beispiel im Olympiafinale stehe. Wenn ich dann dort an der Startlinie stehe, weiß ich, dass ich so dankbar bin um jedes einzelne Training, was ich das ganze Jahr durchgemacht habe. Und deswegen ist es auch nicht schwierig, mich wirklich durchzubeißen oder das Training zu machen, wenn es zum Beispiel mal sehr hart wird.
Mit welcher Sportlerin oder welchem Sportler möchtest du mal ein paar Tage trainieren?
Meinst du einen anderen Sport oder dass sie mit mir mit trainieren?
Du kannst dir beides sagen. Gibt es einen Leichtathlet oder Leichtathletin oder sonst jemand ganz anderes?
Also ich finde es allgemein, zum Beispiel in der Leichtathletik, immer sehr spannend zu sehen, was die machen, die besser sind als ich. Deswegen bin ich auch 2013 nach Deutschland, nach Mannheim gegangen, weil dort Verena Seiler trainiert hat, die 2010 Europameisterin wurde. Und für mich war das extrem inspirierend, eigentlich die zu sehen, die beste war in Europa. Und ich hätte also mal einfach so in ein Training reinschauen und zu sehen, wie zum Beispiel Shenyan Fraser-Pryce trainiert oder Alison Felix jetzt schon zurückgetreten ist, aber das ist auch eine Athletin, die ich immer sehr bewundert habe, einfach mal nur zuzuschauen, wie sie trainiert. Also das habe ich zum Beispiel extrem spannend gefunden, auch ohne also zum Beispiel jetzt mit Verena Seiler in Deutschland, auch ohne dass sie speziell was gesagt hat, oder einfach nur zu sehen, wie der Trainer ihr etwas sagt oder sie korrigiert, wie sie es dann umsetzt oder was sie zum Beispiel antwortet oder was sie fragt, einfach wie ihre Art und Weise ist im Training, habe ich sehr spannend gefunden. Und das, denke ich, könnte ich vielleicht auch noch lernen bei denen, die noch schneller sind als ich. Also das fände ich schon spannend, mal einfach nur im Training zuzuschauen und zu sehen, wie sie halt sind im Training.
Und aus einer anderen Sportart wird es da jemanden geben?
Also mit Roger Federer Tennis spielen würde ich natürlich nicht Nein sagen. Wer würde das, auch wenn ich nicht gut bin? Aber vielleicht könnte er mir helfen, dass ich ein bisschen besser spielen würde. Ich finde alle Sportarten irgendwie spannend. Ich bin nicht so der Ausdauersportler, aber sonst, ich glaube, ich fände ich fast alle Sportarten mal spannend, einfach mal wirklich reinzuschauen und zu sehen, wie der typische Trainingsalltag dann so aussieht, weil das sieht man meistens nicht, man sieht nur den Wettkampf, eigentlich nur die Spitze, aber wie das tägliche Training aussieht, fände ich eigentlich in fast allen Sportarten sehr spannend.
Hast du jemals an deinem Werdegang gezweifelt?
Eigentlich nicht speziell, eigentlich nicht unbedingt, nein. Ich wollte immer besser werden und habe immer irgendwelche Lösungen gesucht, um noch besser zu werden. Ich habe gedacht, schlimmstenfalls mache ich dasselbe wie letztes Jahr oder dann gibt es halt vielleicht mal ein Jahr, wo ich keine Bestzeit laufe, ist auch okay. Aber eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer so in diese Richtung gegangen, wo ich versucht habe, wirklich einfach alles noch mehr zu optimieren und überall noch besser zu werden. Und ja, nein, eigentlich nicht. Also ich habe sehr Freude an dem, was ich machen kann und darf, und bin wirklich auch bewusst, dass es ein Privileg ist, zu den besten Sportlern zu gehören und wirklich auch auf diesem Niveau zu sein und diesen Sport so zu machen und davon zu leben. Das ist mir wirklich auch sehr bewusst und weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Es gibt so viele, die gerne Profisportler werden und es vielleicht nicht schaffen. Darum genieße ich es wirklich auch sehr, auch wenn es eben vielleicht mal stressig ist oder anstrengend. Aber ich weiß dann trotzdem immer, dass es wirklich außergewöhnlich ist, was ich alles erleben darf.
Haben wir vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum? Da sehe ich noch jemanden.
Und eigentlich ist meine Frage ist eine Anschlussfrage von einer vorherigen Frage, wo es darum ging, was du jemandem aus der Wirtschaft raten würdest. Da hast du gesagt, es gibt immer einen Konsens, wenn du mit anderen sprichst, was wichtig ist. Du hast nicht gesagt, was der Konsens ist. Mir würde das noch Wunder nehmen, was der Konsens ist.
Also was genau?
Was du und die andere Person, mit der du gesprochen hast, wo du dann, also, oder auch zum Beispiel was Köchin oder Koch oder irgendjemand anderes, was du sagst, was ist dann wichtig bei denen? Okay. Was ist übereinstimmend?
Zum Beispiel, ich durfte auch schon mit zum Beispiel einem Spitzenkoch, also einen Spitzenkoch treffen, zum Beispiel mit ihm reden, und dann zum Beispiel, es gab viele Parallelen, wie zum Beispiel sich immer wieder neu erfinden oder dass zum Beispiel jeder Tag top sein muss, dass man es sich nicht erlauben darf auch mal, oder dass man immer dieses Niveau halten muss und eigentlich immer sich optimieren muss, oder dass man manchmal halt auch einfach keinen Tag frei hat oder dass man einfach 24 Stunden eigentlich sein ganzes Leben in dieses Projekt gibt und dass man wirklich eigentlich alles daran setzt, auch sein Umfeld daran anpasst. Oder was gab es noch? Oder zum Beispiel auch, was bei Musikern manchmal auch ähnlich ist, ist manchmal ist man so in einem Flow. Also ich hatte das zum Beispiel auch schon, dass ich zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2022, bei der Hallenweltmeisterschaft, habe ich zum Beispiel ein komplettes Blackout vom Lauf. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich gut gemacht habe und was nicht während dem Lauf. Ich habe wirklich einfach noch das Bild von, als wir in die Blöcke gegangen sind, und dann das Bild, als ich über die Ziellinie gelaufen bin. Also ich habe keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Flow, und das erzählen manchmal auch zum Beispiel Musiker, die dann einfach spielen und gar nicht mehr realisieren, was sie machen, und sie machen das einfach. Und zum Beispiel, das ist etwas, oder es gibt so ganz viele solche, es ist schwierig, Beispiele zu finden, aber solche Parallelen, die du hast, und die dann ja gleich sind, und eben einmal im Sport, einmal in der Musik, einmal als Koch, und in der Wirtschaft gibt es auch so. Ich habe es jetzt gerade schwierig, noch mehr Beispiele zu finden.
Ja, ich glaube, wir wären dann am Ende der Veranstaltung. Vielen Dank für das Interesse und vor allem für Ihre interessanten Fragen auch zum Schluss. Vielen Dank, Mushinka, dass du hier warst.
Gerne.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ich hoffe, dass ich Sie zu einem anderen Zeitpunkt wieder mal an einem NZZ-Live-Anlass begrüßen kann oder wer auch immer dann auf der Bühne sitzt, und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank. Danke.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.